SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Was glaubst du? Glaubst du? Was glaubst du?
Was glaubst du? War das Thema auf dokublog.de.
Was glaubst du? Gab aus Wut LSD.
Und ich, Wolfram Wessels, stelle Ihnen ein paar Beiträge vor, die Autoren auf dokublog.de hochgeladen haben.
Spur 1.
Auf der nächsten Spur.
Spur 2.
Schalten wir um zum Küchenradio.
Spur 3.
Lauschen Helmut Kopetzkis Blog-Einträgen und präsentieren.
Spur 4.
Kurz vor den SWR 2 Nachrichten unsere Nachrichten aus dem Off.
Spur 1. Doku-Blog.
An was man alles glauben kann, fragt sich Christian Klaus.
Glaubst du an Außerirdische? Glaubst du, dass man mit Glauben vorankommt? Glaubst du, dass Glauben die verstaubte Verwandtschaft von Wissen ist? Dass du Geld essen kannst? Glaubst du, alles, was bei Facebook geschrieben steht, die Wahrheit ist? Glaubst du, dass dein Studium Früchte trägt? Glaubst du, dass das neueste iPhone dich glücklich macht? Glaubst du, dass ein Selfie ein wahrhaftiges Abbild deiner selbst ist? Dass deine Modehörigkeit eine Art Ersatzglaube ist? Glaubst du, dass du auch in 5 Jahren noch einen 5-Jahres-Plan aufstellst?
Was glaubst du? Bußtag, Duval, Spur 2, Ausblick.
Seit es Podcasts gibt, verändert sich das Radiomachen. Allerdings wird es langsam etwas unübersichtlich. Fast alle öffentlich-rechtlichen Sender, und nicht nur die, podcasten, was sie senden. Von Magazinbeiträgen über Buchkritik bis Hörspiel und Feature als zweiten, weiteren Verbreitungsweg. Und dann gibt es die frei und eigens fürs Internet produzierten Podcasts. Und jetzt soll es noch ein weiteres Angebot geben, das sich einfach mal Der Sender nennt. Dahinter steckt unter anderem Philipp Banse, der schon das Podcast-Angebot Küchenstudio betreibt.
Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar.
Küchenradio. Euer Dachkino. Nie. Rache Doku. Okay, Ideenrauch.
Also bin ich nicht sicher, was das für eine Nummer ist.
Ah, jetzt habe ich was hier. Jetzt habe ich was.
Ja, hallo, hier ist Wolfram Wessels. Mit wem spreche ich?
Ja, Philipp Banse ist hier.
Ah, jetzt sind wir aber über Telefon verbunden.
Das ist 7, was ist dann 7F?
Der erste Versuch, über eine Leitung zu sprechen, klappte letzte Woche zuerst
nicht.
So schön.
Sollen wir mal auflegen hier, dann können die sich nochmal melden.
Das sieht doch besser aus jetzt.
Jawohl, jetzt klingt es
alles
besser.
Alles klar. Okay, gut, dann legen wir gleich los. Danke, Anja.
In welchem Studio erreiche ich Sie denn jetzt eigentlich?
Vom Heise Verlag auf der Cebit.
Ah, okay. Also nicht im Küchenstudio.
Nee.
Das Küchenstudio, über das wir erstmal kurz reden wollen, das gibt es seit 2005, hat sich inzwischen ziemlich gemausert. Es gibt 6 Podcasts zu hören, teilweise auch als Video. Talkshow aus der Küche, wo liegt denn da der besondere Reiz für Sie?
Ja, das ist von außen immer schwer zu vermitteln. Im Prinzip ist das nicht so viel anders, als normale Sender das auch machen. Man hat ein Studio, man hat seine Mikrofone, man hat ein paar Gäste. Aber es sind dann so die ganz kleinen Parameter, die ganz kleinen Änderungen der Rahmenbedingungen, die, finde ich, dann doch den Inhalt nachhaltig verändern. Also mit dem Küchenradio zum Beispiel, was wir in der Küche angefangen haben aufzunehmen, einfach 4 Kollegen und ein paar Gäste unterhalten sich, da war das so, dass es keine Längenbegrenzung gab. Es gab einfach Ende offen. Es gab keine 55 Minuten, keine 90 Minuten. Wir konnten einfach so lange machen, wie wir wollten. Es gab keine Redaktion. Wir hatten wirklich freie Bahn und konnten uns wirklich auf das konzentrieren, wofür wir Lust hatten, wo uns die Nase nachstand. Und da sind ein paar ganz schlechte Sendungen rausgekommen, die absolut unhörbar sind. Es sind aber auch ein paar Perlen dabei rausgekommen, die nur in diesem Kontext entstehen können.
Und das Ganze gibt es ja auch als Stream. Also Sie senden es sozusagen live.
Ja.
Und als Podcast. Wer hört sich das an? Wissen Sie was über Ihre Kundschaft, Ihre Hörer?
Also erstmal generell das Verhältnis von Download, also Podcast zu Live, ist sowas wie, keine Ahnung, 10.000 zu 10. Also die absolute Mehrheit lädt sich das runter. Ein paar ganz hartgesottene, die lieben das Live-Erlebnis und klinken sich dann in den Livestream ein. Das ist aber die absolute Minderheit.
Nochmal zurück zu den Hörern. Wie hoch sind denn etwa die Downloadzahlen? 10.000?
Das ist immer eine Frage, wie man misst, ne? Ja. Also wir sind seit 2005 sind wir online und die ersten Folgen stehen natürlich noch online. Ja. Und da es keinen wirklich konkreten Zeitbezug gibt, haben die eine zeitlose Schönheit zum Teil. Und da sind einige 40, 50, 60, 70.000 Mal runtergeladen worden oder noch mehr. Ne?
Das neue Projekt heißt Der Sender. Was soll das denn vom Küchenradio unterscheiden? Was ist das für ein Projekt?
Na, das ist so die nächste Stufe in meinen Augen. Also der Sender wird sein ein genossenschaftlich organisierter Sender. Er ist kein Fernsehsender und kein Radiosender, sondern beides. Wir werden also Audio- und Bildproduktionen machen. Manche Themen eignen sich toll als Audio, man hätte aber gerne noch Fotos dazu. Manche sind nur gut als Video, aber vielen reicht auch die Audiospur. Und der Plan ist, wir bereiten jetzt gerade ein Crowdfunding vor. Das heißt, wir werden in ein Crowdfunding gehen in 1, 2, 3 Monaten und sagen, hier, das ist unsere Vision, erster genossenschaftlich organisierter Sender. Studio in Berlin und das sind die 5 Formate, mit denen wir ins Rennen gehen wollen. Und wenn uns das Geld gibt, dann wird es ein Jahr lang den Sender geben und danach werden wir neues Geld suchen müssen. Aber wir haben dann eine Infrastruktur für den ersten genossenschaftlich organisierten Sender in Deutschland aufgebaut.
Aber der Sender wird auch ein Internetprojekt sein.
Ja. Also vielleicht schenkt uns irgendjemand eine Frequenz bei OKW oder DAB, dann nehmen wir sie gerne, aber Geld werden wir dafür nicht ausgeben.
Sie werden aber auch kein Vollprogramm liefern, also kein Tagesprogramm.
Erstmal nicht, nein. Das ist ja das Schöne, dass ein Sender Sinn machen kann, ohne dass er gleich 24 Stunden, 7 Tage die Woche senden muss.
Aber der Hintergrund der Genossenschaft ist wohl auch, dass sie ein bisschen eine finanzielle Absicherung haben. Denn bisher ist das ja so quasi nebenbei, ihr Geld verdienen sie, also sie sind jetzt gerade am Heisestand. Sie arbeiten auch fürs Deutschlandradio, dass sie davon dann auch leben können, von ihrer Arbeit.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen für diese unabhängig produzierten Internetformate eine weitere Finanzierungskonstruktion schaffen.
Und wann soll es losgehen?
Also wir würden gerne in diesem Jahr noch anfangen.
Und wir werden das beobachten. Vielen Dank, Philipp Hanse.
Ich habe zu danken.
Spur 1. Doku-Blog. Leben im All. Beim Lallen. Ball. Leimen. Nebel im All.
Mein Name ist Ralf Jaubern, ich bin Planetenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Guido Jacobi hat das Gespräch mit dem Marsforscher auf dokublog.de gestellt.
Wir wissen einigermaßen, wie die Geschichte des Lebens auf der Erde funktioniert. Leider wissen wir auf der Erde nicht, woher das Leben gekommen ist und wie es auf der Erde entstanden ist. Das liegt einfach daran, dass die Erde eine sehr, sehr junge Oberfläche hat. Wir wissen zwar, es gibt Fossilien auf der Erde, aber die reichen nicht sehr weit zurück. Dass es so etwas Ähnliches innerhalb der Milchstraße gibt, legt eigentlich schon die große Zahl der Körper, die wir dort haben, nahe. Andererseits wissen wir aber auch wieder, dass die Erde ein extremer Sonderfall ist, der möglicherweise von nicht nur physikalischen Notwendigkeiten, sondern eben auch Zufällen abhängt. Und darum ist erstmal die Frage wichtig, welche Voraussetzungen müssen eigentlich wirklich gegeben sein, damit Leben entstehen kann.
Hat die Naturwissenschaft Raum für einen Schöpfer?
Sie muss Raum für einen Schöpfer haben, weil ich sehe ja nur die sichtbare Welt. Es ist aber noch was dahinter. Das heißt also, die Ursprungsfrage wird auch für einen Naturwissenschaftler immer die sein. Ganz egal, ob sich das Universum ewig ausdehnt oder ob es wieder zusammenknallt. Irgendwo muss irgendetwas herkommen. Im Grunde genommen kann ich nur die Prozesse verstehen, die ablaufen, aber nie die Ursprünge. Und deswegen, wie man das jetzt nennt, ist letztlich egal. Aber insofern muss man ganz klar sagen, dieses Nicht-Verstehen unseres eigenen und der eigenen Möglichkeit unseres Denkens ist natürlich die Grundvoraussetzung für Theologie. Das ist natürlich, Theologie ist nicht die andere Frage, als was ist denn hinter dem, was ich verstehe.
Spur 3, Radioblog.
Letzten Monat bloggte Helmut Kopetzky, der Altmeister des deutschen Features.
Feature-Autor. Traf euer Auto. Er tat Euro auf.
Geboren wurde Helmut Kopetzky 1940 in Nordmähren. Das liegt heute in Tschechien. Nach dem Krieg kam er mit der Familie nach Fulda, wo er heute wieder lebt. Dazwischen liegt Berlin und liegen ca. 100 Feature. Die ersten entstanden Anfang der 70er Jahre für den damaligen Sender Freies Berlin. Dokumentarfilme hat er auch gedreht und ein Buch geschrieben. Objektive Lügen, subjektive Wahrheiten. Radio in der ersten Person. erschienen im Verlag Mommsenstein und Vanderlatt. Auf Workshops in aller Welt gibt er sein Wissen weiter. Und jetzt im Radioblog auf dokublog.de.
Februar. Was Töne sagen und was nicht. Vom unscharfen Klang akustischer Orte. Meine erste Stereoausrüstung. Sendereigenes UR-Report, zwei Sennheiser MD421 Mikrofone, Kopfhörer und viel Kabelgebammel trug ich Mitte der 70er Jahre stolz aus dem Berliner Haus des Rundfunks in die Klangwelt. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten binaural von den Bäumen, ich musste ihren Klang nur noch einfangen. Ähnliche Klanglust muss den Radiopionier Alfred Braun erfüllt haben, als er 1929 an gleicher Stelle, allerdings noch monophon, von einem akustischen Film träumte. Eine Minute Straße mit der ganz lauten Musik des Leipziger Platzes, eine Minute Demonstrationszug, eine Minute Börse am schwarzen Tag, eine Minute Maschinensymphonie, eine Minute Sportplatz, eine Minute Bahnhofshalle, eine Minute Zug in Fahrt. Schon im ersten Rundfunkjahrzehnt zeigte sich der Ehrgeiz, Wirklichkeit allein durch Töne, durch Geräusch abzubilden. Es stimmte ja. Hörer waren zu Ohrenzeugen geworden. Allerdings zu Ohrenzeugen einer Aufnahme. Wir Soundbegeisterten der 60er und 70er Jahre haben bald erfahren, dass wir dem reinen Medium einfach zu viel zutrauten. Wir lernten schon die Beschaffenheit der Aufnahmeapparatur, das verwendete Speichermaterial, der praktische Umgang mit den Geräten, Wetter, Jahres- und Tageszeit, Wahl des Ortes, des Aufnahmewinkels, ja sogar die Windrichtung, entscheiden über das auf den Tonträgern fixierte Ergebnis. 18. Februar. Hören ist Erinnern und Vergleichen. Beim Erraten unkommentierter Geräusche, das habe ich selbst getestet, hören keine zwei von uns das Gleiche. Abgesehen vielleicht von archetypischen Schallereignissen, Big Ben, die tickende Uhr, historisches Schreibmaschinengeklapper, das auch auf der Liste der aussterbenden Geräusche steht. Komplexe Geräusche brauchen Kontext. Der wichtigste Kontext sind unsere eigenen Erinnerungen. Was ich nie zuvor gehört habe, das Unerhörte, bleibt rätselhaft. Hören ist Erinnern und Vergleichen. Unser Gehirn ist Projektionsfläche akustischer Wahrnehmungen, laut Orson Welles' The Theater of Imagination. Es, das Gehirn, googelt als Suchmaschine nach Bedeutungen und gleicht das Gehörte mit unserem Erinnerungsarchiv ab. Im auditorischen Kortex, im Hörzentrum also, entsteht aus dem originalen Schallereignis eine individuelle Kopie. Was ich Mikrosekunden später tatsächlich höre, ist bereits meine Version. Das Original war kaum mehr als ein Rohling, ein Muster. Daran, dass jede der genannten Kopien anders ausfällt, scheitert häufig der Versuch, mit Tönen mehr zu sagen als mit Wörtern. Lieder ohne Worte zehren meist von ihren Titeln, von der Sprache also. Ohne Sprachprothesen bleiben auch Geräusche, vieldeutig, ambivalent und missverständlich, weil wir hören, was wir denken.
Oh oh.
25. Februar. Radio ist Sound, wie wir Töne zum Sprechen bringen. Schallwellen erreichen beide Ohren und entsprechend die nach links und rechts lauschenden Kapseln unseres Stereomikrofons niemals gleichzeitig. Ein Monosignal, bei dem alle Klang- und Richtungsanteile des Originaltons in einem Punkt zusammengestaucht sind, gleicht dagegen einem Soundknödel, einem dumpfen akustischen Schleimklumpen. Die größte Errungenschaft der Stereotechnik heißt Transparenz. Der Knoten wird entwirrt. Wir können eintauchen in einen vielschichtigen Klang, der unserer wahrgenommenen Wirklichkeit nahe kommt. Nun lässt sich aber die wahrheitsgetreue Wiedergabe einer bestimmten, vom Autor erlebten akustischen Situation selten mit einer einzigen Tonaufnahme erreichen. Das einfältige Mikrofon liefert immer nur die Summe aller vorhandenen Einzelgeräusche. Womöglich müssen wir also die Originalklänge im Studio neu erschaffen. Das, was uns typisch erscheint, was wir über diesen Ort, diese Situation aussagen möchten, was uns beeindruckt hat, was wir als Summe unserer Eindrücke noch im Ohr haben. Gutes Radio, Feature zumal, ist Rekonstruktion und bedeutet auch fast immer komprimierte Zeit.
Am 26. Februar kommentierte Tom Heithoff: Stereo ist meiner Meinung nach völlig überbewertet. Das Streben in die Breite führt zu immer einzwängenderen Entwicklungen wie Surround. Die Lautsprecher schreiben mir vor, wie und wo ich was zu hören habe. Das mag genießen, wer will. Mono bedeutet keineswegs Soundklumpen. Mono ist an sich schon ein künstlerischer Eingriff. Genauso wie das dreidimensionale Augenbild auf der zweidimensionalen Leinwand nicht verliert, sondern gewinnt, nämlich an Verdichtung, künstlerischer Reduktion und Konzentration, sehe ich Mono nicht als Mangel. Entscheidend sind, da bin ich mit Ihnen einig, Montage und Klangmischung. Mit Monoaufnahmen lässt sich genauso gut ein subtiler Klangraum mischen. Und möglicherweise entsteht dann ein Raum, der zwar weniger Breite entwickelt, aber dafür mehr Tiefe.
Spur 1. Doku-Blog. Glauben. Bauengel.
Matthias lebt seit einigen Jahren in den Bergen südlich von Osaka in Japan und praktiziert hier Shingon-Buddhismus. Mehmet Soyhun aus Essen, Beauftragter für interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit in der Türkisch-Islamischen Union, erklärt Gebetshaltungen im Islam. Und Essi aus Ghana ist überzeugte Christin.
Seit rund 20 Jahren praktiziere ich Buddhismus. Was mich persönlich an Buddha Dharma eigentlich so fasziniert hat, ist, dass die gesamte Philosophie letztendlich, dass sie sich eigentlich naturwissenschaftlich belegen lässt. Zum anderen bietet eben Buddhismus auch ein Werkzeug an, um seinen eigenen Geist zu schulen, um seinen eigenen Geist zu trainieren. Und es ist Meditation. Und diese Meditation hat mir persönlich eben sehr viel gegeben und sehr viel geholfen und hat mich selber eben auch sehr stark verändert gegenüber der Person, die ich eben früher war. Und zwar so stark verändert, dass es mir eben selber aufgefallen ist. Bei uns wäre das ja normalerweise nicht.
Wir drücken unsere Dankbarkeit, unsere Hochachtung, unsere Verehrung, unsere Preisung gegenüber Gott an durch das Gebet. Und da gibt es verschiedene Körperhaltungen, sodass man sowohl stehend als auch im Stehen etwas sich verbeugend mit dem Oberkörper nach vorne begibt. Und dann aber auch der Gipfel des Gebets eigentlich in der Niederwerfungsposition ist. Und in dem Sinne gibt es Überlieferungen von dem Propheten, der sagt, die nächste Position des Menschen zu seinem Schöpfer, also dem Gott, Allah, ist, wenn er sich niederwirft und die Stirn auf dem Boden ist.
Und unser Gewissen ist die Radio, die Gott mit uns spricht. Ja? Das ist einfach großartig. Ja? Deswegen müssen wir unser Gewissen nicht verachten. Und natürlich, unser Gewissen kann uns auch enttäuschen. Aber wir müssen immer Gott fragen, Herr, ich denke, dass ich würde das so tun. Meinst du, dass es okay ist? Und er sagt mir schon, ob okay ist. Und ich mache dann, was sein Geist mir denn durch seine Worte auch erklärt. Ja? Und wenn ich denn das tut, weil ich weiß, dass in seinem Wort ist das auch so richtig, dann habe ich immer Erfolg. Und ich habe immer Erfolg. Ich glaube an Jesus Christus seit fast 32 Jahren und er hat mich nie enttäuscht.
Julia Schäfer und Andrea Rothenburg haben diese O-Töne auf dokublog.de gestellt.
Spur 2. Ausblick. Hörspiel. Spiele Ohr. Erepolis. Hol Preise. Opel ist ihr. Up and down. 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 Up and down.
Boy Meets Girl heißt dieses Hörspiel von Henrik von Holtum, bekannt auch als Rapper und Hip-Hopper, MC Textor, Kinderzimmer Productions. Ist das wirklich ein Hörspiel? Fragen wir ihn doch mal.
Hallo?
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Hallo, guten Tag.
Henrik von Holtum, aus den größten Hits von Love Songs haben Sie ein Stück kompiliert, komponiert, kollagiert, arrangiert.
Was macht das zum Hörspiel?
Ich glaube, was es zum Hörspiel macht, ist, dass es auf der einen Seite MASH und auf der anderen Seite Clash ist. Also es gibt ja eine Pop-Tradition, die dann Superhits und Superhits kombiniert zu so einem Novelty-Song. Und das ist bei mir, glaube ich, nicht passiert, weil ich die Sachen auch gegeneinander krachen lasse, also clashen. Das heißt, manchmal vertragen die sich prima im Tempo, in der Tonart und passen ganz wundervoll und manchmal tun sie es eben auch nicht. Außerdem ist es so, dass wenn man Dinge thematisch zusammenfasst, also sowas wie Crazy in Love und man hat dann einfach Beyoncé auf der einen Seite und auf der anderen Seite Patsy Cline, dann merkt man schon, was ist der Archetyp? Also Crazy in Love ist einfach ein großes Pop-Thema, so wie der Märchenprinz und die Prinzessin und der böse Drache. Aber der Umgang mit dem Ding ist dann doch sehr unterschiedlich.
Wie haben Sie denn die Titel ausgewählt, die in dem Hörspiel dann letztendlich vorkommen?
Also ich wollte mich orientieren am LP-Format, das heißt eine Compilation von Single-Formaten. Eine Pop-Single ist klassisch 3 Minuten 30. Das heißt, mir war klar, die Einzelteile dieser Sache sind dann auch jeweils 3,30. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das eine ist, was ist das eigentlich? Dann war der erste Titel, What is this thing called love? Und dann geht's auch schon los. Dann heißt das Ding Boy Meets Girl. Dann ist der zweite Pool an Sachen schon fertig. Und dann ist die Frage, wie läuft sowas normalerweise? Also normalerweise ist man verlassen und sucht jemand, also you ain't nobody till somebody loves you, und dann findet man jemand und dann ist man crazy in love und dann ist es together forever und dann hält es doch nicht und dann wartet man am Telefon, dass man angerufen wird, und so nimmt dieses Ding einmal 360 Grad.
Also keine Arbeit eines DJs für einen Club, sondern tatsächlich?
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Also ein DJ, das ist ja auch das, was ich mit MASH meinte oder mit Mix in dem Sinn. Die Aufgabe von einem DJ ist ja, einen Beat gerade zu halten. Also die Anforderung, eine Tanzfläche zu befriedigen. Und das ist da überhaupt nicht. Das ist Sound und Referenz. Es ist auch so, dass ich quasi die Samples ausgesucht habe nach Text auch in ganz vielen Sachen. Und das ist natürlich ganz was anderes.
Also das ganze Werk kann man anhören am 7. April um 23.03 Uhr in SWR 2 Boy Meets Girl, nur Hits, kein Gedudel. Ein Hörstück aus Samples von Henrik von Holthum. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Spur 1, Doku-Blog.
Sag mal, Alex, wir waren ja heute im Kölner Dom. Erinnerst du dich?
Ja, sicher erinnere ich mich.
Was hast du denn da über das Thema Blasphemie lernen können heute da?
Dass es eine unterschiedliche Auffassung der Menschen über das Thema Blasphemie gibt. Für mich wäre ins Weihwasser spucken zum Beispiel blasphemisch. Blasphemie ist eine sehr komplexe Geschichte.
Woran glauben wir? Wann wird Anstand zur Moral und umgekehrt? Was passiert mit uns, wenn sich unsere moralischen Vorstellungen mit unserem Glauben verbinden? Küsti F. und Alexander B. erörtern diese Frage in einem Doku-Blog-Feature des Künstlerkollektivs Moptik.
Und, wir hatten ja mal die ursprüngliche Idee, ich weiß es noch, wir hatten da mal vor ein paar Wochen telefoniert oder gechattet, wie man heute so sagt. Und du meintest, wenn ich mich richtig erinnere, ganz spontan, ja, wie wär's, wenn ich als Transe einen Gottesdienst sprenge? Es war natürlich eine sehr radikale Idee am Anfang. Wir haben ja auch ein bisschen gelacht und so. Und man hat da natürlich so seine Vorstellungen.
Das würde ich aber nie machen. Das war nur so Slapstick-mäßig gemeint, so Comedy-mäßig. Also. Obwohl man sagen muss, der Kölner Dom ist eigentlich sehr offen für Slapstick-Comedy. Weil eigentlich diese ganzen Pantomimen und diese ganzen Schauspieler, die da auf der Domplatte genau vorm Kölner Dom ihre Slapstick abziehen oder so. Im Kölner Dom wäre es zum Beispiel theoretisch möglich, wenn ein Fenster oben nicht geschlossen ist, dass eine Taube während des Gottesdienstes reinfliegt und einfach irgendwo jemanden an einer gewissen Stelle auf den Kopf schüttet oder so.
Dem Pfarrer?
Ja, zum Beispiel. Aber das wäre ja nicht Blasphemie, weil eine Taube eine Taube vom Verstand her gar nicht weiß, was Blasphemie ist. Das wäre einfach ein Missgeschick,
eine göttliche Fügung vielleicht.
Nein, so weit will ich auch nicht gehen. In deutschen Kirchen sind Tiere nicht gestattet. Warum das so ist, weiß ich nicht.
Aber das ist so.
Das ist auch so, ja.
Spur 5,
Nachrichten aus dem Off.
Dieses Mal hat Nachrichtenredakteur Felix Hügel im Papierkorb interessante Nachrichten gefunden.
Vilnius. In Litauen ist an rund 100 Schulen die erste Stunde zur nationalen Sicherheit abgehalten worden, und zwar mit einer Live-Übertragung in die Klassenzimmer. Der baltische Staat will nach Angaben von Bildungsminister Pawalkis zum kommenden Schuljahr möglicherweise Militärkunde als Wahlunterricht an den Schulen einführen. Vorher hatte die ehemalige Sowjetrepublik Litauen schon beschlossen, nach 7 Jahren die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen. Wegen der zunehmenden Aggression in der Ukraine sollten ab Herbst alle Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren eine 9-monatige Dienstpflicht ableisten, hat Präsidentin Grybauskaite gesagt. New York. In der US-amerikanischen Metropole hat es 12 Tage lang keinen Mord gegeben. Laut Polizei ist das die längste Zeit ohne gewaltsame Tode seit 1994. Sie wurde durch den Mord an einem 28-Jährigen im Stadtteil Queens beendet. Im vergangenen Jahr sind in New York 328 Menschen ermordet worden. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 50 Jahren. Auf dem Höhepunkt der Gewaltwelle im Jahr 1990 wurden etwa 7-mal so viele Menschen getötet, im Schnitt 6 pro Tag. Dass die Kriminalität zurückgegangen ist, wird unter anderem dem früheren Bürgermeister Giuliani und seiner Null-Toleranz-Politik zugeschrieben. Sydney. Mit einer Bemerkung zum Lebensstil der Ureinwohner hat Australiens Regierungschef Abbott einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Er hatte sich zu Plänen geäußert, rund 12.000 Aborigines aus entlegenen Gebieten in Westaustralien umzusiedeln. Wir können ihnen nicht endlos ihren gewünschten Lebensstil finanzieren, sagte Abbott. Das Argument, die Ureinwohner lebten dort, wo sie seit Jahrtausenden zu Hause seien, ließ er nicht gelten. Die Ureinwohner gehören zu den ärmsten und am schlechtesten ausgebildeten Gesellschaftsgruppen in Australien. In ihren abgelegenen Dörfern gibt es wenig Schulen und nur eine schlechte Gesundheitsversorgung. Sie machen etwa 2,4% der 23 Millionen Australier aus. Parma. Dem norditalienischen Fußball-Erstligisten Parma werden in der Tabelle weitere Punkte abgezogen, weil er Steuern und Gehälter nicht gezahlt hat. Das hat ein Gericht des italienischen Fußballverbandes beschlossen. Die Finanzprobleme von Parma sind so groß, dass der Verein zu einem Ligaspiel mit den privaten Pkw der Mannschaft anreisen wollte. Die Busfahrt konnte sich der Club nicht mehr leisten. Frankfurt. Weil sie mehrere junge Frauen über Jahre mit angeblichen Voodoo-Zauberflüchen in Bordellen ausgebeutet hatten, sind ein Mann und 2 Frauen in Frankfurt zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht ging nach knapp 6 Monaten Verhandlung davon aus, dass die Angeklagten mindestens 4 junge Frauen aus Afrika mit den Zaubersprüchen eingeschüchtert und dann in Bordellen, unter anderem im Rhein-Main-Gebiet, untergebracht hatten. Vor Voodoo-Priestern mussten die zwischen 17 und 20 Jahre alten Opfer schwören, bis zu 75.000 Euro Reisekosten von Afrika nach Deutschland zurückzuzahlen. Belgrad. Eine Bürgerinitiative und der Architektenverband fordern den Baustopp für ein geplantes Viertel der Superlative in der serbischen Hauptstadt. Sie wollen eine Volksabstimmung erreichen. Gleichzeitig ist der Vorverkauf für die Luxuswohnungen angelaufen. Die Regierung will gemeinsam mit ihrem Partner aus Abu Dhabi für 3 Milliarden Euro Wohnanlagen, Hotels, Büros und Einkaufsmeilen errichten, unter anderem einen 220 Meter hohen Wolkenkratzer. Damit soll Belgrad ein Magnet für internationale Touristen und Wirtschaftszentrum von Südosteuropa werden. Aktuell kommen in Serbien auf einen Beschäftigten 5 Rentner oder Arbeitslose.
Das war Mehrspur Radio Reflektiert im März. Mitgemacht haben Philipp Banse, Christian Klaus, Henrik von Holtum, Jean Hund, Guido Jacobi, Christoph König, Helmut Kopetzky, Künstlerkollektiv Moptik, Andrea Rothenburg, Julia Schäfer und Wolfram Wessels. Auf dokublog.de gibt es natürlich alles zum Nachhören und Nachlesen. Im Radioblog zum Beispiel bloggt derzeit Guido Graf, Dozent für kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim und Begründer des Litradio. Außerdem können Sie Christine Werner bei den Recherchen zu ihrem neuesten Feature folgen. Apropos folgen, auf Twitter können Sie das auch, dem Doku-Blog nämlich. Das nächste Thema, zu dem wir O-Töne und Feature erwarten, ist Lügenpresse. Pressen Sie sich ein paar Lügen raus und fragen Sie mal, was andere von dem Thema halten oder sammeln Beispiele. Und laden Sie hoch auf www.dokublog.de. Der Besuch der Seite lohnt. Glauben Sie mir.